In der heutigen Folge schauen wir auf eine stolpernde Barbie, einen strauchelnden Automobilhersteller aus Stuttgart und haben einen Serientipp für Sie. Zusätzlich schauen wir auf den Wirtschaftsfaktor Karneval, vor allem hier in NRW.
Märkte kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
René Aguilar
und Marco Sutrup.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, Marco, und auch heute am Dienstag, den 17.02.2026, geht es wieder rein in eine neue Folge Märkte kompakt. Ich denke, der ein oder andere Zuhörer wird noch mit etwas schweren Augen bzw. leichten Kopfschmerzen vielleicht den Podcast verfolgen. Du warst aber, glaube ich, ähnlich wie ich, karnevalsmäßig nicht großartig involviert, oder?
Wir waren Samstag noch im Regen mit den Kindern beim Umzug. Ja. Die durften noch ein bisschen Bonbons sammeln, aber ich selbst dieses Jahr relativ außen vor gewesen. Ja. Du auch, ne?
Ganz brav und vernünftig. Ja, ich auch. Ja, ja. Richtig. Vielleicht hilft dem einen oder anderen Zuhörer da auch ein Milchkaffee. Heute ist der Tag Café Olé in den Vereinigten Staaten. Und ein bisschen Koffein soll ja beim Kater oder beim Auskatern ja auch helfen, ne?
So. Viel Erfolg dabei. Ja.
Schauen wir rein in die vergangene Börsenwoche. Eine doch eher mal etwas ruhigere Woche, zumindest auf Indexebene. Auf Ebene der Einzeltitel sieht es da aktuell komplett anders aus. Da sind Tagesschwankungen auch bei hochkapitalisierten Unternehmen um die 10, 20, zum Teil 30% fast schon an der Tagesordnung. Wie gesagt, auf Indexebene sieht es da weiterhin mehr als vernünftig und konstruktiv aus. Vielleicht sehen wir aber auch gerade einen gesunden Shift in die Breite des Marktes. Ja, kommen wir zu den bekannten Indizes. Der DAX konnte in der letzten Woche 0,78% zulegen und stand zum Wochenende bei 24.914 Punkten. Heute, glaube ich, leicht im Minus, wenn ich das richtig wahrnehme, jetzt gerade links. In den USA sah das Bild durchaus wieder schlechter aus. Auf Wochenbasis steht beim S&P 500 minus 1,39% zu Buche, sowie ein Punktestand von 6.836 Punkten. Beim technologielastigen Nasdaq stand ebenfalls ein Verlust von 1,37% auf der Uhr.
Und ich glaube auch vierte Minuswoche in Folge im Nasdaq, meine ich, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber,
ja. Irgendwo hatte ich das in der
letzten Woche schon. Wir sehen schon so ein bisschen gerade bei Big Tech so eine gewisse Schwächephase jetzt, die sich auch schon ein bisschen länger zieht.
Ja, richtig, richtig. Es wäre der nächste Punkt, den ich hier notiert habe. Ich habe mir den S&P 500 Equal Weight mal angeschaut und der konnte in der letzten Woche tatsächlich, genau so wie du es sagst und wie die These dann auch aussieht, 0,29% zulegen. Mhm. Also gegen den Markt, beziehungsweise gegen den S&P 500, gegen den normalgewichteten dann zulegen. Und das spricht einfach für die These, dass die Breite einfach an Stärke gewinnt. Ne?
Ja, absolut.
Ebenfalls erstaunlich auch, und das unterstreicht vielleicht diese These auch nochmal, das hattest du gestern gesagt, als wir uns unterhalten haben, Marco, was haben die großen Unternehmen in den USA im laufenden Jahr gemacht? Eine Nvidia mit minus 2%, eine Apple mit minus 6%. Wenn man sich Amazon und Microsoft mal anschaut, mit minus 13% respektive minus 17%, schon krass, ne? Ja. Also da sieht man genau das, was dann den Nasdaq treibt.
Auch wieder Software, was wir letzte Woche im Podcast schon besprochen haben, brauchen wir nicht nochmal alles erzählen, aber SAP und Microsoft natürlich auch als Softwareunternehmen, die hat es in diesem Jahr mit so einem heftigsten erwischt.
Ja, schon Wahnsinn, was da an Marktkapitalisierung verloren gegangen ist. Man kann durchaus von interessanten Jahresstart sprechen und vielleicht auch die Kernaussage, die wir zu Anfang des Jahres getroffen haben, dass sich auch in so einem Jahr aktives Management auszahlen kann. Zumindest sieht es gerade Mitte Februar genau danach aus. Ja. Das soll es aber zu dem Rückblick der Indizes mal gewesen sein. Marco, du kommst zu ein paar volkswirtschaftlichen Punkten, die du
genau, wir hatten tatsächlich so ein paar Daten noch reinbekommen und einmal vom Arbeitsmarkt aus den USA. Da wurden im Januar sogar 130.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen. Erwartet wurden 70.000, also auch deutlich drüber gehüpft, positiv. Arbeitslosenquote fiel von 4,4% im Dezember noch auf 4,3%, also auch das sehr, sehr ordentlich. Wobei muss man auch sagen, der Beschäftigungsanstieg oder dieser starke Anstieg, teilweise auch auf einen statistischen Effekt durch weniger saisonale Entlassungen nach dem Weihnachtsgeschäft zurückzuführen ist. Aber trotzdem erstmal mit 4,3% auf wirklich ordentlichen Niveau. Für 2025 wurden die Beschäftigungszahlen nachträglich noch etwas angepasst. 862.000 Stellen weniger, also nach unten korrigiert, was 2025 allerdings zum schwächsten Jahr seit 16 Jahren machte.
Wow, ja.
Also da sieht man schon eine gewisse Eintrübung an der Stelle, auch wenn es im Januar jetzt wieder etwas besser geworden ist. Experten erwarten insgesamt eine abgeschwächte Beschäftigungsdynamik, aber keine größeren Entlassungswellen jetzt in den USA. Zinssenkung.
Spricht für Zinssenkung, ne?
Ja, Zinssenkung, also diese robusten jüngsten Daten wurden jetzt so interpretiert, dass wir wahrscheinlich im März keine Zinssenkung sehen werden, sondern erst dann ab Juli. Aber ja,
die Revidierung ist natürlich auch schon
dynamisch,
ne?
Ja, genau. Ja. Also ja, uneinheitliches Bild, kann man sagen. Wird man, also es ist interessant, wir haben oft über die Notenbank ja auch gesprochen, wie dann der neue Präsident ab Mai dann agieren wird. Wir werden darüber berichten.
Aber vielleicht kann ich da einmal reingrätschen. Ich habe die Zinsen gerade im Blick. Vielleicht passt es da ganz gut. Deutsche Bundesanleihe passt in dem Zuge jetzt nicht, aber ist in der letzten Woche gefallen von 2,84 auf 2,75. Aber die Treasuries aus den USA sind nur noch knapp über 4%. Also da, zumindest die langfristigen Zinsen sind auch leicht gefallen, von 4,18 auf 4,02, wo wir gerade stehen. Ne? Also schon
passt auch gefallen, ganz gut, passt sicherlich hierzu, was ich noch notiert hatte, und zwar die US-Inflationsrate ist im Januar gesunken, also auf 2,4% und damit wiederum stärker als von Experten erwartet. Die Erwartungen lagen bei 2,5%, 2,7% hatten wir noch im Dezember. Und das ist jetzt der niedrigste Stand seit Mai 2025. Also niedrigere Inflation macht schon wieder ein bisschen, könnte man auch sagen, die Tür auf für Zinssenkung. Wobei, muss man natürlich auch sagen, noch relativ deutlich auch über dem Zielwert von 2%.
Wenn das der Zielwert ist, ne? Man spricht ja auch schon 3 ist die neue 2.
Ja.
Uneinheitlich.
Ja, genau. Hauptgrund in den USA, wir gucken da ja auch nochmal kurz auf Deutschland, ist ganz interessant, weil es so auseinander geht. Hauptgrund in den USA sind sinkende Energiekosten. 7,5%, also Benzin im Jahr Vergleich gesunken. Kerninflation, also der Wert ohne Energie und Lebensmittel, wie erwartet gesunken auf 2,5%, ist aber auch leicht zurückgekommen von 2,6%. Und was ganz interessant ist, wäre das letzter Punkt dazu, die steigende Produktivität, insbesondere auch durch den Einsatz von KI, hat die Lohnstückkosten wohl im gewissen Maße gesenkt und so den Preisdruck auch abgeschwächt. Also da sieht man jetzt tatsächlich auch in der Realwirtschaft erste Effekte. Auswirkungen der US-Zölle auf die Inflation sind bislang wohl geringer, als es erwartet wurde noch vor einigen Monaten, da die Unternehmen die Lieferketten angepasst haben, Ausnahmen genutzt haben. Also das ist da nochmal ganz interessant.
Auch ein Hauptdiskussionspunkt bei uns im Team gewesen, ne? Wo laufen die US-Inflationszahlen hin? Also super schwierig. Ich glaube, da gibt es für beide Lager durchaus Argumente.
Ja. Aber wir haben die Zwischenwahlen, die Midterms im November diesen Jahres. Trump muss an einer relativ niedrigen Inflation, niedrigen Ölpreisen oder Benzinpreisen interessiert sein, weil das mit auch die Wahl entscheiden wird. Er kann die Inflation jetzt auch nicht alleine steuern, aber auf der anderen Seite, er hat schon Möglichkeiten, noch einzugreifen.
Ja.
Deutsche Inflation kam, glaube ich, gestern die Zahlen noch, vielleicht ganz kurz, war gegenteiliges Bild, Sprit und Nahrungsmittel deutlich teurer geworden. Ein Liter Benzin hatte ich gesehen, also die CO2-Abgabe macht jetzt im Vergleich zu 2025 noch 3 Cent wieder aus und bei jedem Liter Benzin, den man tankt, macht diese CO2-Abgabe in Summe mittlerweile irgendwo zwischen 16 und 19 Cent aus. Also macht sich schon auch deutlich bemerkbar. Inflation lag im Januar bei 2,1%, im Dezember noch unter 2% gewesen mit 1,8. Dienstleistungen haben auch etwas angezogen, auch zurückzuführen auf das Deutschland-Ticket, kostet jetzt 63 Euro pro Monat seit Anfang des Jahres und ein Faktor, gehört auch zum Dienstleistungsbereich, Mehrwertsteuer in den Restaurants wurde zwar gesenkt von 19 auf 7%,
kam nicht an, ne?
Aber wie erwartet wurde da nicht wirklich viel an den, glaube ich, Preiskarten angepasst, sondern das geht dann eben zugunsten der Restaurantinhaber. Ja, das vielleicht kurz, also mit 2,1 in Summe, aber am Zielwert dran, passt soweit. Ne? Gut, René, soll man den Rückblick noch eben vollständig machen?
Dann mache ich weiter mit Gold. Da ist zumindest jetzt mal auf Wochenbasis gesehen die Achterbahnfahrt vorbei. Es pendelt sich gerade um die 5.000 US-Dollar-Marke ein. Auf Wochenbasis sehen wir eine 1,55% plus. Zum Wochenende waren wir bei 5.042 US-Dollar je Feinunze. Stand jetzt liegen wir wieder unter der 5.000 US-Dollar relativ deutlich. Ich glaube gerade 4.900, sogar leicht drunter, wenn ich das gerade richtig gesehen habe.
Ich mal gerade schauen. Wir sind bei 4.927, okay, genau,
4.927,
richtig.
4.927, ja. Bei den Kryptos ist aktuell auch kein Momentum vorhanden. Hier kämpft man mit der 70.000 US-Dollar-Marke. Auf Wochenbasis steht dort eine knapp minus 2%, ein Stand von 68.889 US-Dollar. Ja, und da stehen wir jetzt aktuell auch. Aber das, ja, nochmal eben Gold und Kryptos. Marco, wir kommen zu den Unternehmen. Du startest mit einem der zwei spannenden Unternehmen, die du mitgebracht hast.
Genau, wir schauen erstmal auf den Streaming-Markt. Also viele Zuhörer werden wahrscheinlich, so wie ich auch eigentlich, in der Regel diesen Podcast über Spotify hören, wo man eigentlich auch alle gängigen Podcasts oder super viel Musik eigentlich alles ja bekommt. Deswegen vermute ich, werden die meisten Zuhörer die App Spotify auch auf dem Handy haben. Und ich glaube, wir haben noch gar nicht so häufig auf das Unternehmen geschaut. Deswegen heute vielleicht mal ganz interessant, weil das Unternehmen in der letzten Woche auch Zahlen vorgelegt hat. Vielleicht kurz zu Spotify. Im Jahr 2006 gegründet, also noch gar nicht so alt, in Stockholm von Daniel Ek und Marin Lorenzson. Ziel war es, eine legale, benutzerfreundliche Alternative zu dieser Musikpiraterie zu schaffen. Also früher noch, ne, wo dann illegal Musik downgeloadet wurde und so weiter. Ja. Das ist, glaube ich, heute gar nicht mehr so ein Riesenthema. War es früher aber auf jeden Fall. Und der Dienst startete offiziell am 7. Oktober 2008. Zunächst allerdings nur, wenn man eine entsprechende Einladung erhalten hat. Also war sehr, sehr begrenzt. Das hat sich natürlich heute verändert. Spotify setzte von Anfang an auf das sogenannte Freemium-Modell. Also kostenlos mit Werbung oder kostenpflichtig eben ohne Werbung. Ist, glaube ich, auch bis heute so erhalten.
Ja.
Ich meine, wir haben das ohne Werbung zu Hause. Ich glaube, das mit Werbung gibt es auch nach wie vor. Ne?
Genau, richtig. Ja. Da gibt es ja diese Familienabos und sowas noch.
Ähnlich über Netflix auch. Dann kann man da ein bisschen günstiger einkaufen, wenn man sagt, komm, ich ertrage die Werbung.
Apropos Netflix, da gibt es eine spannende Doku zu.
Genau.
Zu der Story, wie Spotify groß wurde. Ja. Kann ich nur empfehlen. Richtig interessant.
Hatte ich mir auch noch irgendwo mitnotiert, komme ich, glaube ich, gleich nochmal drauf, weil ich hatte die auch gesehen. Mega interessant. Mhm. Ja. Fun Fact gleich, der Name Spotify entstand angeblich zufällig beim Brainstorming und ist eine Mischung aus Spot und Identify und entsprechend dann die Zusammensetzung des Namens. Spotify, kommen wir zu den Zahlen, hat die Erwartungen sehr, sehr deutlich übertroffen. Im vierten Quartal 25 erzielte Spotify einen Umsatzplus von 7% auf 4,5 Milliarden Euro und einen operativen Gewinnanstieg um fast 50%, also richtig, richtig ordentlich, auf 701 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie lag damit bei 5,16 Dollar, deutlich über Prognose. Und auch das Nutzerwachstum ist sehr, sehr stark angestiegen. Die monatlichen aktiven Nutzer plus 11%, 751 Millionen Kunden. Premium-Abonnenten plus 9 Millionen auf 290 Millionen. Da sieht man es, also der Großteil hört mit Werbung. Für das nächste Quartal werden irgendwo 759 Millionen Nutzer erwartet, davon 293 Millionen Premium-Kunden. Also schon eine sehr, sehr starke Anstieg. Und was man sieht, der Jahresgewinn steigt eben um knapp 1,2 Milliarden Euro, mehr als dreimal so viel wie im Vorjahr. Also sehr, sehr ordentlich. Betriebskosten minus 10%, Abo-Geschäft plus 8%, also sehr, sehr ordentlich gelaufen. Trotzdem muss man sagen, die Spotify-Aktie in Summe ist schon ziemlich volatil. Hat in der letzten Woche zwar 15% zugelegt, ist aber auf Sicht von einem Jahr bei minus 38%, also trotz dieses Kurssprunges. Auch gar nicht so teuer bewertet. KGV von 28 für ein, ja, ich denke mal, ist ja schon ein Technologieunternehmen, geht das soweit. Trotzdem, die Analysten sind so ein bisschen vorsichtiger geworden in den letzten Wochen. Bank of America beispielsweise hat das Kursziel gesenkt von 900 auf 750 Dollar. Durchschnittliches Kursziel der Analysten liegt bei 681 Dollar. Die meisten sagen aber weiter, absolute Kaufempfehlung, weil der aktuelle Preis liegt bei 460 Dollar. Also da ist schon ordentliches Potenzial nach der deutlichen Rücksetzer in den letzten Monaten jetzt gegeben. Und so sieht es auch unsere DZ-Bank. Auch dort steht der Wert entsprechend auf Kaufen. Genau, also das vielleicht soweit einmal kurz zu Spotify. Vielleicht noch kurz, Spotify plant wohl auch den Verkauf von analogen Büchern zukünftig in den USA. Wäre nochmal ganz interessant.
Okay.
Und
gehört.
für das kommende Quartal einen Umsatz von 5,36 Milliarden Dollar. Also ja, von der Warte her sehr, sehr interessant. Jetzt wollen wir mal eben gucken. Ich schaue gleich nochmal parallel nach. Ich dachte, ich hätte den Namen der Doku notiert, habe es aber anscheinend nicht getan.
Im Kopf habe ich noch nicht.
Ich reiche den gleich nochmal nach.
Parallel,
genau. Vielleicht
starte ich einfach schon mal mit
dem eben weiter.
Ja. Nächsten Unternehmen. Also ich habe einen Gewinner und Verlierer für Sie mit dabei. Ich starte mal mit dem Gewinner. Mit Cloudflare. Cloudflare wurde 2009 in San Francisco gegründet und zählt heute zu den wichtigsten Technologieunternehmen im Bereich cloudbasierte Netzwerk- und Sicherheitsdienste und dementsprechend wichtiger Akteur, ja, im Megatrend-Thema Cybersecurity. Ich glaube, wir haben über Cloudflare auch in der einen oder anderen Folge schon mal gesprochen. Im jüngsten Quartal hat Cloudflare beeindruckende Zahlen hingelegt. Der Umsatz stieg um 34% auf 615 Millionen US-Dollar. Das EBIT erreichte 90 Millionen bei einer EBIT-Marge von 14,6%. Der operative Cashflow ist gewachsen auf 99 Millionen Dollar, ein Plus von gut 108%. Die Zahl der zahlenden Kunden legte um 40% zu, wobei die Großkundenumsätze sogar um 42% auf 449 Millionen Dollar stiegen. Und auch die vertraglich gesicherten Zukunftsumsätze, die sogenannten Remaining Performance Obligations, was eine sehr, sehr wichtige KPI in dem Bereich ist, erreichten mit 2,5 Milliarden Dollar neuen Höchstwert. Also Cloudflare macht aktuell mehrere Wachstumstreiber aus. Besonders nachgefragt sind die cloudbasierten KI-Lösungen, die Workers-Plattform, ja, sowie halt die Sicherheitsangebote rund um Zero Trust. Das Unternehmen hebt hervor, dass es strukturelle Vorteile gegenüber der klassischen Hyperscalern hat, vor allem durch weltweit verteilte und flexible nutzbare Infrastruktur sowie ein Kostenmodell, das nur tatsächlich genutzte Rechenleistung berechnet und nicht irgendwo pauschal abgerechnet wird. Also da von der Kostenseite her super interessant und von der verteilten Infrastruktur, diese Edge-Lösung, wo häufig drüber gesprochen wird, dass da auch nicht viel Speicherkapazität benötigt werden, da sind die wohl sehr, sehr weit vorne. Mit Blick auf 2026 rechnet Cloudflare mit weiter anziehenden Umsatz von bis zu 2,8 Milliarden Dollar, stockt die Belegschaft kräftig auf. Das wird natürlich auf die Margen dann erstmal einzahlen, aber am langen Ende soll das Wachstum dann beschleunigen. Also der Ausblick bleibt super optimistisch. Vielleicht da nochmal kurz zur Aktie. Die Aktie ist nach Bekanntgabe der Zahlen, da sind wir wieder beim Thema, zweistellig angesprungen. Im laufenden Jahr steht man aber nur bei minus 1,32%. Also auch da sieht man eine sehr, sehr volatile Aktie. Wenn man längerfristig reinschaut, muss man festhalten, dass das Cloudflare dann doch eher ein spekulativeres Investment ist oder war. Und also muss man schon als Anleger irgendwo Schwankungsresistenz mitbringen. Auf 5 Jahre liegt die Aktie bei 130% im Plus, auf 10 Jahre aber dann doch bei stattlichen 578% plus. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Cloudflare bewertungsmäßig traditionell sehr, sehr, sehr teuer ist und dementsprechend auch massives Wachstum braucht, um die Bewertung dann zu rechtfertigen. Das aktuelle KGV, und da sind wir dann deutlich teurer als bei Spotify, da liegen wir auf die erwarteten Gewinne für dieses Jahr bei 157. Also, wenn man so sieht, eine sehr, sehr teure Aktie, ja. Aber das Wachstum spricht für sie. Schauen.
Wie du eben auch sagtest, ist auch so ein KI-Gewinner,
ja. Vielleicht
auch KI-Verlierer in den nächsten Monaten. Das ist so, was den Sektor im Moment auch umtreibt. Ja. Eigentlich ist es ja das Zukunftsfeld im Moment
genau. Überhaupt.
Ja.
Ja, wo KI auch massiv einzahlen kann, um da Performance vorzubringen.
Aber die Veränderung, die Disruption, die ist einfach so schnell aktuell.
Ja. Das, was wir, glaube ich, vor 2 Wochen auch schon gesagt haben, diese Disruptoren von heute können schon wieder die Verlierer von morgen sein.
Die Prognosen im Moment sehr, sehr schwer und ist vielleicht auch ein Argument, wie du sagtest, für aktives Management.
Ja. Glaube ich auch, ja. Für dieses Quartal sah es aber sehr, sehr gut aus, wie gerade gesagt. Mal schauen, was da nach vorne noch so geht bei Cloudflare. Marco, ich spiele den Ball, wenn du aufgedruckt hast, wieder rüber. Vielleicht hast du noch einen kleinen Nachteil.
Du hast noch einen Satz.
Nein, ich bin durch.
Ja, The Playlist heißt die Dokumentation.
Stimmt, ja.
6 Episoden, also bei Netflix auf jeden Fall verfügbar. Ich finde auch, was du sagst, super interessant, da mal reinzuschauen.
Lohnt sich, ja. Mit sehr, sehr vielen Widerständen am Anfang zu kämpfen gehabt gegen die ganzen Plattenfirmen etc. Ne?
Ja, genau, mächtig Gegenwind und war schon etwas komplett Neues zu der Zeit. Ja. Wir schauen mal nochmal nach Deutschland, auf den Automobilsektor. Hat auch eine Aktie, die der ein oder andere im Depot hat auf der einen Seite oder zumindest auch die Produkte der Firma nutzt. Wir reden über Mercedes und da gab es leider wieder relativ schlechte Zahlen, die dort jüngst verkündet wurden. Hat einen massiven Gewinneinbruch gegeben bei Mercedes. Der Nettogewinn ist im Jahr 2025 um 48% auf 5,33 Milliarden Euro gefallen. Die operative Marge im Pkw-Geschäft sinkt auf nur noch 5%. Das ist ein absoluter Tiefswert für den Premium-Hersteller. Also ja, wirklich ernüchternde Zahlen. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis sind unter Druck. Umsatz minus 9%, operative Ergebnis, ich sagte gerade schon mal, minus 57%. Und auch hier das vierte Jahr in Folge mit rückläufigen Gewinn. Schon bitter, muss man sagen. Und
Premium-Hersteller, sagst du gerade, auch da machen sie, glaube ich, strategisch wieder so einen kleinen Schwenk hin zum Mainstream hin, ne?
Ja, noch. Corona-Pandemie wirkt so weit weg, aber da hieß es ja, wir stampfen die ganzen kleinen Serien ein und machen nur noch Premium. Ja. Jetzt der Schwenk zurück, dann das Thema E-Mobilität hin und her. Also man ist natürlich schon in so einem Spannungsfeld irgendwo auch drin. Sieht man bei Mercedes eben auch extrem. Dazu kommt eben starker Wettbewerb in China oder auch aus China. Die US-Zölle natürlich, schwache Luxusnachfrage in Europa, schwacher Dollar, der auch belastet. Und die geplante Batteriefabrik in Kaiserslautern wird wegen schwacher E-Auto-Nachfrage vorerst komplett gestoppt. Natürlich auch so Dinge, die dann halt verunsichern, auch die Belegschaft verunsichern. Wo will man eigentlich hinsteuern?
Zahlt alles nicht positiv ein, ne? Ja,
da wird Ole Källenius sicherlich nochmal die Strategie schärfen müssen zu dem, was er in den letzten Monaten so gesagt hat. Dividende auch erneut gekürzt. Ausschüttung sinkt von 4,30 Euro auf 3,50 Euro. Zweite Folge, in Folge mit einer Kürzung. Also von einem Dividendenaristokrat kann keine Rede sein. Mhm. Aktienrückkauf läuft wohl weiter. Seit November 2025 hat Mercedes über 10 Millionen eigene Aktien zurückgekauft. Konnte dem Kurs aber auch nicht wirklich helfen. Und für 2026 erwartet das Management weiterhin stagnierende Umsätze, weiterhin auch Margendruck. Also als Fazit muss man sagen, da ist schon dieses Erspannungsfeld ist da bei Mercedes zwischen Ertragsdruck, dem strategischen Umbau, was wir gerade sagten. Die Bewertung ist noch moderat, gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Aber ja, man sieht vielleicht auf der anderen Seite auch, dass viel Negatives im Kurs drin ist. Aber auf der anderen Seite, die Herausforderungen sind da. Die Konkurrenz ist da aus China, die gerade im Softwarebereich, glaube ich, die Nase um Längen vorne haben. Also da sind schon alles Faktoren. Die DZ-Bank ist trotzdem, vielleicht auch weil der Wert so schlecht gelaufen ist, auf Kaufen. 64 Euro, sagt viel, viel Negatives, ist eben eingepreist. Man sieht auf ein Jahr plus 2,5%, drei Jahre plus minus null. Also man konnte an und für sich mit der Aktie, also das inklusive Dividenden, kein Geld verdienen. Und die aktuelle Bewertung, muss man auch sagen, ist schon, obwohl der Kurs nicht gestiegen ist, aber ist schon nach oben gegangen. Aktuell das 26er Erwartungs-KGV liegt bei 8. Oh. War auf jeden Fall mal günstiger in den letzten Monaten. Da sieht man eben auch, ja, wenn die Gewinne weiter sinken, wird eine Aktie eben auch teurer, ja, wenn der Kurs sich auch nur dann gleichbleibend bewegt. Ne? Das
ist Mathematik, ja.
Ja, BMW 6,7, Volkswagen 6er KGV.
Das Sentiment insgesamt nicht gut. VW lässt gestern auch nochmal mit massiven Kostenkürzungen, die sie benannt haben in der Öffentlichkeit. Also Sentiment ist, wenn man sich die KGVs anschaut, erstmal nackt anschaut, relativ günstig immer noch. Aber das sagen wir mittlerweile auch schon seit mehreren Jahren.
Ja,
ne?
Ja, die günstige Bewertung hat ja auch seine Gründe. Ne? Genau. Wenn die Aktie dann keiner haben möchte, was bringt dir die günstige Bewertung dann in dem Moment? Ne? Ja, wenn wir weiter beobachten, schade für Deutschland, für die oder eine der Kernbranchen in Deutschland, hoffen wir mal, dass die verschiedenen Hersteller da ja wieder den Weg in ihre Strategie irgendwo erstmal finden, um dann wieder Gas geben zu können. Ja.
Dann prima. Schließe ich den Mittelteil einmal mit Mattel. Also ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, wir haben positive als auch negative Ausreißer im Einzeltitelbereich und Mattel gehört zu den negativen Ausreißern. 1945 in Kalifornien gegründet. Wir hatten sie ja auch schon mal. Ich glaube, wir beide in einer Podcast-Folge schon mal.
Ist wahrscheinlich 2 Jahre her irgendwo.
Ungefähr, ne?
Aber ich erinnere mich noch dran. Hot Wheels und Barbie.
Genau,
ich hoffe, ich nehme jetzt nicht zu viel
von. Ich habe da jetzt auch nicht exorbitant viel rausgeschrieben. Bekannt für Spielzeugklassiker wie Barbie, Hot Wheels und Fisher-Price, genau das, was du sagst. Und im letzten Quartal konnte Mattel trotz Umsatzsteigerung von 7% auf knapp 1,7 Milliarden US-Dollar die Anleger überhaupt nicht überzeugen. Der Quartalsgewinn sank um ein Viertel auf 106,2 Millionen Dollar. vor allem wegen Rabatten im schwachen US-Weihnachtsgeschäft. Preisbewusste Verbraucher und Händler mit knappen Lagerbeständen sorgten dafür, dass Mattel beim Verkauf dann einfach nachgeben musste. Das internationale Geschäft lief einigermaßen solide. Im Vergleich dazu, fand ich nochmal ganz interessant, konnte der Rivale Hasbro im Weihnachtsquartal seinen Umsatz um 31% steigern und einen Gewinn von $201 Millionen erzielen, obwohl Hasbro Preiserhöhung wegen höherer Zölle durchsetzen könnte und damit die Nachfrage robust blieb. Also Hasbro ist einen anderen Weg gegangen, die haben den Preis erhöht. Mattel ist hingegangen, hat die Preise reduziert somit kann man ganz klar festhalten, dass der Hauptrivale Hasbro dann deutlich profitabler blieb in der Hinsicht. Zu Hasbro vielleicht da gehören die Marvel- und Transformers-Figuren sowie Artikel von Peppa Pig, das gehört zu Hasbro. Beim Ausblick von Mattel, ja, sieht man schon die weiteren Herausforderungen durch das Sparverhalten und Zölle. Dennoch bleibt man natürlich auch optimistisch aufgrund der starken Marken und der internationalen Nachfrage. Was mit der Aktie passiert, und deswegen habe ich sie eigentlich auch in der ersten Hinsicht dann nochmal mitgebracht, die wurde wirklich abgestraft. Das meinte ich zu Anfang des Podcasts, ne, wenn man da sagt, auf Einzeltitel-Ebene passiert da schon einiges. Mattel hat circa 20%, also ein Fünftel des Börsenwertes abgeben müssen. Im laufenden Jahr steht man bei 17,5% minus. Aber auch auf 5 oder 10 Jahre ist Mattel keine Erfolgsgeschichte. Da sind wir bei minus 14 respektive minus 44%. Also mit der Aktie konnte man auch kein Geld verdienen.
Ja. Ach, heftige Bewegung. Ja. Also ich hatte irgendwo die Tage im Moment der Aktienmarkt wie so eine Art riesiger, ruhiger See, der ganz, ganz ruhig, wenn man auf die Oberfläche schaut, da ist die Indizes, die sich kaum bewegen. Ja,
und darunter brodelt
es. Darunter, ne? Ist richtig, richtig Action. Ja. Also schon interessant, ja.
Ja, aber das mal kurz zu Mattel, also dass nicht alles irgendwie nach oben geht, ist glaube ich klar und ein ganz gutes Zeichen dafür, wenn ein Fünftel dann des Börsenwertes dann einfach an einem Tag mal verlustig geht. Marco, du kommst zum regionalen Teil.
Ja, wir sind mit Karneval gestartet und im regionalen Teil, kurz vor dem Ausblick, dem Ende, schauen wir auch nochmal auf Karneval, weil es natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor ist. Man sieht insgesamt Milliardenumsätze, die auch durch Karneval generiert werden. Wir haben konkret mal die Zahlen fürs Jahr 2026 oder die voraussichtlichen hier mal mit rausgezogen. Und in der Karnevalzeit werden wahrscheinlich bundesweit rund 2 Milliarden Euro umgesetzt. Trotz dessen, dass die Session in diesem Jahr relativ kurz ist, man sagen. Ne? Auf der anderen Seite, man sagen, deswegen regional, Köln ist die absolute Umsatzhochburg. Köln erzielt mit 850 Millionen Euro circa mehr als 40% des gesamten Karnevalsumsatzes in ganz Deutschland.
Wow.
Ist damit das wirtschaftliche Zentrum quasi des Karnevals auch. Fand ich auch.
Hätte man vermutet, aber 40% hätte ich jetzt
schon
nicht
heftig,
vermutet.
Ne? Ja. Gastronomie, Hauptprofiteur, also der größte Anteil von diesen 2 Milliarden entfällt auf den Bereich der Gastro mit etwa 900 Millionen Euro. Dann Einzelhandel und Karnevalsartikel für Kostüme, für Kamelle und weitere Artikel wird mit ungefähr 400 Millionen Euro angesetzt.
Ja, das habe ich mich auch noch gefragt, also wo wird dann das Geld verdient? Also viel auch dann in den, weiß nicht, großen Supermärkten, wo dann Getränke gekauft werden, im Internet, im Ausland dann gegebenenfalls auch bei Karnevalskostümen. Also da wird doch auch so eine Stadt wie Köln oder eine Region wie Köln dann davon auch nicht überproportional profitieren, oder?
Ja, sind wahrscheinlich vor allem, das ist dann der fünfte Punkt, Transport und Übernachtung. Mhm. 290 Millionen Euro für Transportmittel, also für Bus und Bahn und 210 Millionen Euro nochmal für Hotelübernachtung ausgegeben. Und das ist interessant, die Hotelpreise in Köln zum Beispiel sind jetzt über die Karnevalstage im Schnitt fast 90 Euro teurer. Das entspricht einem Anstieg von 66%. Also da sieht man wahrscheinlich vor allem die Profiteure, die Brauhäuser oder insgesamt die Gastro in Köln, die Hotels natürlich, die nochmal ordentlich anziehen und wahrscheinlich jeder einzelne Kiosk, der dann da entsprechend mit. Weil ich denke ja auch gerade, wenn man das so sieht, Karnevalsartikel, Kostüme, wird ja doch sehr, sehr viel auch online bestellt und die Sachen kommen dann irgendwo aus China. Die hochwertigen Kostüme wahrscheinlich, sag mal, von den Vereinen und so weiter, denke ich, hier in Deutschland geschneidert. Aber die einfachen Kostüme nehme ich auch so wahr, die kommen aus dem Ausland.
Habe ich gestern noch gedacht, als ich eine Runde spazieren gegangen bin, gestern Abend habe ich noch gedacht, ist ja im Vergleich zu so einem Weihnachtsmarkt zum Beispiel, da bleibt es ja dann doch irgendwie vor Ort, da wird der Umsatz vor Ort gemacht. Bei Karneval verdienen ja dann irgendwo die, wie gerade schon gesagt, großen Supermärkte, als auch dann vielleicht auch Übersee, ne?
Ja. Ordentlich. Ganz interessant mit den Hotelkosten, finde ich, wie der anzieht. Und hier stand in dem Artikel, in Bremen oder in Rottweil teilweise steigen die Hotelpreise dann nur noch leicht. In Düsseldorf und Mainz würden sie sogar sinken, da diese Städte vor allem regionale Besucher anziehen. Mhm. Während in Köln halt viele Gäste aus dem In- und Ausland dann auch kommen. Aber fand ich überraschend, dass dann in Düsseldorf womöglich die Preise sogar etwas nach unten gehen, kann ich mir kaum vorstellen. Aber mach so sein, wenn das jemand Erfahrung hat, gerne mal Feedback an uns, würde mich interessieren.
Gerne raus.
Ja. Prima, ja, das vielleicht kurz zum Karneval. Damit soll es dann zu Karneval in diesem Jahr, glaube ich, auch reichen.
Dann morgen
ist Aschermittwoch und dann war es das. Ja.
Ja, genau, dann wird gefastet. So ist es. Wir gucken in den Ausblick von der volkswirtschaftlichen Seite. Haben wir heute die ZDW-Umfrage, die bekannt gegeben wird für Deutschland. Am Donnerstag das Konsumentenvertrauen der Eurozone. Und am Freitag kommen viele Wirtschaftskennzahlen, PMIs aus Europa, aus den USA, Verbrauchervertrauen Uni Michigan und Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt aus den USA. Also auch da am Freitag steht, glaube ich, am meisten mit auf der Agenda von der volkswirtschaftlichen Seite. Von der Unternehmensseite her wird es jetzt etwas ruhiger. Da haben wir eine Palo Alto Networks, auch nochmal interessant. Wenn man gerade über Cloudflare gesprochen hat, ist Palo Alto mit Sicherheit auch ein großer Gegenspieler. Eine Booking Holdings, dann am 18. Februar, dann am 19. Februar, am Donnerstag haben wir eine Alibaba, eine Airbus, eine Nestle, eine Newman, eine Walmart, auch richtig gut gelaufen in diesem Jahr. Und am 20. am Freitag dann Air Liquid und Danone.
Viele Konsumtitel in dieser Woche dran. Ja, interessant.
Genau, also von daher auch wieder viel Stoff, denke ich, in der nächsten Woche, wenn es dann wieder heißt, Märkte kompakt.
Genau.
Weiterhin machen sie ja fleißig Feedback schreiben an podcast@privatebanking.de. Wir versuchen das eine oder andere dann auch immer mit reinzunehmen. Finden Sie uns gerne weiter, lassen uns ein Abo da und dann soll es das für heute gewesen sein.
Danke fürs Zuhören, gute Woche.
Bis dahin, ciao, ciao. Bis bald.
Tschüss.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.